Wahrscheinlich kennen das alle, die irgendwie mit Kindern zu tun haben oder mehr hatten oder wie auch immer. Wir haben einen kleinen Sohn, 2,5 Jahre, und der sagt immer mehr ich und alleine. Und am Anfang war das ja noch ganz okay, war das zu Hause und man will ja, dass er größer wird und so. Aber jetzt fängt er an, das auch draußen zu machen. Ja, in der Kita, auf dem Spielplatz oder beim Einkaufen, wenn wir im Netto sind oder im Kaufland. Und dann macht er auf einmal sowas, dass er wildfremden Menschen verbietet, irgendein Produkt aus dem Regal zu nehmen. Sagt er, du nicht. Oder auf dem Spielplatz geht er einfach zu anderen Kindern, nimmt den Ball, jetzt ich. Und ich denke so, oh nein. Ich auch schon vorgekommen. Also es sind immer ganz spannende Situationen. Und da überlegt man sich schon so als Vater und auch als Mama so, ja, was wollen wir eigentlich, wo unser Sohn so zu Wasser eigentlich wird? Ne? Also worin wollen wir ihn bestärken und worin wollen wir ihn auch ein bisschen herausfordern? Und ich bin auf jeden Fall sicher, er soll auf jeden Fall ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Der soll nicht geduckt durchs Leben laufen, der soll, ja, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Soll eine breite Brust haben, aufrecht gehen können und er soll sagen können, ich. Ja, auf jeden Fall. Aber natürlich soll er auch genügend empathische Kompetenz haben, dass er nicht überall irgendwie so sozial unangemessen auftritt, sage ich mal. So ein bisschen ein Gespür hat, emotionale Kompetenz oder so. Und das ist irgendwie das, was uns so vorschwebt, was wir ihm mitgeben wollen irgendwie. So soll er werden, später mal. Was hat es mit unserem Thema heute zu tun, wenn es darum geht, von der Macht des Reichtums? Also erstmal ist mir wichtig zu sagen, wenn es um Reichtum geht, dann geht es mir nicht nur um den monetären Reichtum, ja. Kann man sagen, ja, reich sind wir nicht. Wir haben, ja, uns geht es nicht schlecht, aber reich sind wir nicht. Dann kann man sagen, ja, jetzt guck doch mal hier Afrika oder guck doch mal da und so. Mir geht es um unseren Wohlstand, mir geht es aber auch um unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, was wir können. Aber es geht mir auch um das, was uns als Persönlichkeiten ausmacht. Es gibt Menschen, die können mitdenken und machen das ganz einfach und das tut einem gut. Das ist eine Gabe, das ist eine Charaktereigenschaft. Und wenn es um die Macht unseres Reichtums geht, dann ist eines klar, wir haben einmal die Chance, durch unseren Reichtum, mehr zu dem zu werden, was Gott mit uns im Sinn hat. Aber wir Menschen stehen auch in der Gefahr, durch unseren Reichtum, durch unsere Gaben und Fertigkeiten, durch das, was wir halt sind und haben, mehr davon abzukommen. Von dem, was Gott aus uns formen will. Ja? Also Macht ist für mich nicht an sich irgendwas Schlimmes, sondern es ermöglicht was und kann auch was verhindern. Und das passiert vor allem dann, wenn wir gar nicht klar vor Augen haben, zu was uns Gott eigentlich formen möchte. Auf was er mit uns zugehen möchte. Das ist so, wie willst du erziehen, wenn du nicht vor Augen hast, mein Sohn oder mein Kind soll eigentlich so werden. Dann denkst du ja, was machst du eigentlich jetzt? Dann machst du das alles intuitiv, vielleicht auch richtig oder auch nicht. Aber wenn man so ein bisschen eine Idee vor Augen hat, dann schenkt es Orientierung im Hier und Jetzt. So ist es auch für uns, wenn wir mit dem Reichtum unterwegs sind. Weil für viele ist die Hauptsache, an Geld zu kommen. Egal wie. Und zum Beispiel auch so, da ist ein 67-jähriger Milliardär, der heiratet eine 25-jährige, hübsche, junge Frau. Und sein Freund fragt ihn, wie hast du diese Traumfrau bloß dazu gekriegt, dich in deinem Alter zu heiraten? Und er erzählt ihn mit einem verschmitzten Lächeln, mit einem alten Trick. Ich habe gesagt, ich sei 90. Ja, Pustekuchen, 67 ist er. Ja, also es gibt Menschen, die sind Hauptsache nach Geld aus, egal wie, auf welchem Wege und so, egal, das gibt's. Und ich will auch gar nicht pauschal schlecht reden, wenn man Geld hat. Ja? Uli Hoeneß wurde mal gefragt, ob eine Ablöse von 80 Millionen sittlich erlaubt sei. 80 Millionen. Das ist der Manager des Fußballvereins Bayern München und er hat geantwortet, Sie können nur hoffen, dass er in der Kirche ist. Bei etwa 10 Millionen Verdienst zahlt er 400.000 Euro Kirchensteuer. Und ich habe noch nie jemanden von der Kirche gehört, der dagegen gewettert hat. Ja? Bitte? Tolle Antwort. Naja, kann man sagen, hast dich rausgeredet oder wie auch immer. Aber wir wissen, also jeder Fußballprofi, der unterstützt irgendeine gemeinnützige Organisation oder hat sogar selber irgendeine Stiftung ins Leben gerufen. Man kann also schon auch sagen, wer viel hat, der kann auch viel helfen. Aber wir wissen alle auch, das ist nur die eine Seite. Guckt man mal sich die Fußballprofis an, das sind ja junge Burschen. Und was für eine Versuchung ist auch, so viel Geld zu haben. So eine Sonderstellung, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich habe mal eine Doku angeguckt. Da war die Rede von ehemaligen Fußballprofis, die, ja, in die Sozialhilfe gekommen sind. Die um die Armutsgrenze leben. Weil die haben nicht nur ihr Geld rausgehauen, die sind an die falschen Leute geraten, haben falsch investiert, haben sich verspekuliert. Und die Frage ist auch, wenn du so viel Geld hast, wer mag dich eigentlich, warum? Weil du so viel Geld hast oder einfach, weil du der bist, der du bist? Also ich möchte mit so einem reichen Fußballprofi nicht tauschen. Nicht nur, ja, das ist schon hart. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall eine klare Vorstellung, welche Persönlichkeit Jesus aus uns formen möchte. Ganz einfach deswegen, weil wer klug ist oder klug wird, in dem Sinn, wie Jesus das für uns vor Augen hat, der ist frei von der zerstörerischen Macht des Reichtums. Wer durch Jesus klug wird, der wird frei von der zerstörerischen Macht des Reichtums. Ja, bei Klugheit geht es nicht in erster Linie irgendwie um einen hohen IQ und Intelligenzquotient, sondern worum es Jesus bei Klugheit geht, klingt in einem Gleichnis an, das ich hier ein bisschen umformuliert habe. Vor langer Zeit lebte ein sehr beschäftigter Mann. Er arbeitete 12 bis 14 Stunden am Tag und führte ein kleines, aber sehr erfolgreiches Unternehmen. Er war gut mit den Einflussreichen vor Ort vernetzt und hatte eine feine Nase für die besten Gelegenheiten. Es läuft bei ihm, würde man sagen. Seine Frau hat versucht, ihn manchmal zu bremsen, aber er war nicht zu bremsen. Seine Kinder wurden groß und kannten ihn kaum. Wenn sie zu ihm gekommen sind, um mit ihm zu spielen, hat er sie vertröstet. Später habe ich mehr Zeit. In ein paar Monaten vielleicht. Jetzt haben wir so eine Phase, da ist viel los. Aber irgendwann haben sie gar nicht mehr gefragt. Er hat sich getröstet mit dem Gedanken, dass er ihnen alles gab eigentlich, was das Herz so begehrt hat. Ne? Tolle Klamotten, jeglich erdenkliche Spielzeug. Aber irgendwann hat ihn der Arzt gewarnt. Sie haben Bluthochdruck. Stimmt auch nicht so ganz mit ihrem Gewicht, das ist ein bisschen zu viel. Die Leberwerte stimmen nicht so ganz. Hat sich gesagt, irgendwann lasse ich es ruhiger angehen. Aber erst muss ich noch meine Firma an die Spitze führen. Er sagte sich, und dann lasse ich es ruhig angehen. Dann lege ich meine Füße hoch, kümmere mich mehr um meine Familie. Und er hat auch sonntags zu Hause gearbeitet. Seine Frau hat mal gesagt, hey, komm doch mit zum Gottesdienst. hat er gesagt, später, wenn ich mehr Zeit habe. Und seine Firma, da läuft es richtig und hat gesagt, hey, noch einen Mitbewerber will er übernehmen und dann gibt er das Geschäft ab. Dann braucht er, hat er ausgesorgt, dann braucht er nicht mehr schaffen gehen. Und das wollte er noch durchziehen, hat er alles dran gesetzt, das zu erreichen. Und an diesem Abend hat er noch lange zu Hause am Schreibtisch, hat gearbeitet. Und mitten in der Nacht, als es schon ruhig war, hat seine Frau nach ihm geschaut. Und da lag er mit dem Kopf auf einer Schreibtischplatte. Sie hat ihn sanft geschüttelt, aber er fühlte sich irgendwie seltsam kalt an. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Herzinfarkt. Es gab viele Nachrufe in der Presse, eine große Trauerfeier und gewichtige Reden. Ein wichtiger Unternehmer hat uns verlassen, hieß es da. Oder viel zu früh. Oder auch, wir werden ihn nie vergessen. Und dann hat man ihn begraben mit einem großen, beeindruckenden Stein. Und auf diesem Stein haben sie geschrieben, was ihm im Leben am wichtigsten war. Erfolg. Und als es dunkel war, kam ein Engel auf den Friedhof und fand diesen wunderschönen Stein auf seinem Grab und hat mit seinem Finger über das Wort Erfolg das geschrieben, was Gott zu diesem Leben gesagt hätte. Narr. Das hat nämlich Jesus gesagt in Lukas 12 zu einem reichen Mann, dessen Droge das Geld war. Es war eine Droge. Klugheit bei Jesus, das meint nicht irgendeinen hohen Intelligenzquotienten, dass man einen hohen Abschluss hat oder so, noch einen Doktor macht oder wie auch immer. Das meint schlicht die einfache Wahrheit, wir kommen nackt auf diese Welt und wir gehen auch nackt von dieser Welt. Wir können einfach gar nichts mitnehmen. Und das ist eines, was Jesus aus uns formen möchte. Kluge Menschen in diesem Sinne. Er möchte, dass wir klug werden. Paulus drückt es mal so aus. Wer haben kann, als hätte er nicht. Im 1. Korinther schreibt er das. Der ist schon klug geworden. Wer haben kann, als hätte er nicht, der ist schon klug geworden, in dem Sinn, wie Jesus das meint. Paulus schreibt zu unserem Thema, die Kaufen sollen sein, als behielten sie es nicht. Das ist die Spur, die Jesus legt und in die er uns führen möchte. Warum ist es also so wichtig, vor Augen zu haben, zu was Jesus uns führen möchte? Weil wer so klug geworden ist, der ist frei von der zerstörerischen Macht des Reichtums in all seinen Formen. Und er bleibt aber nicht dabei stehen. Das ist nur der Anfang, dass man frei wird von dieser zerstörerischen Macht. Damit geht noch ein zweites einher. Jesus möchte, dass wir mit unserem Reichtum wuchern. Dieses biblische Wort bei Luther, wuchern. Ja? Das heißt, dass unser Reichtum, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unser Charakter zu einem Medium werden, durch das Menschen Gutes empfangen. Als Zeichen von der Güte und der Zuwendung Gottes. Das klingt in diesem Gleichnis an, was der Matthias vorher schon vorgelesen hat, auch Matthäus 25. Da heißt es ja zu Beginn, das Himmelreich ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente Silbergeld, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Und wir lesen dann weiter, nach einer Weile kommt der Herr zurück, zu gucken, was geworden ist. So, ja. Und dann kommt der mit den 5 Talenten. Und er sagt, hier, ich habe weitere 5 dazu gewonnen. Und er lobt ihn. Ein bisschen kluger, ein zuverlässiger Diener. tüchtig. Dann kommt der mit den Zweien. Auch der sagt, ich habe zwei dazu gewonnen in der Zeit, wo du weg warst. Und auch der Schulterklopfen, tüchtig, tüchtig. Ich werde dich über mehr zum Verwalter setzen. Du warst treu im Kleinen, ich werde dich über mehr setzen. Und dann kommt der mit dem einen Talent. Was hat der gemacht? Der hat es verbuddelt. Und das sind dann schon harte Worte hier. Da habe ich mich echt oft dran gestoßen. Dann sagt er eigentlich, du fauler Hund. Hey, ich habe es behalten. Gell? Ist nicht weg. Du fauler Hund, du hättest wenigstens zur Bank bringen können. Dann hättest du wenigstens noch die Zinsen gehabt und mir geben können. Und wir müssen uns vor Augen halten, das ist ein Gleichnis vom Reich Gottes. Wir dürfen nicht stehen bleiben bei dem, dass es uns erschrickt und so, oh, was mache ich nur? Gerade die Ängstlichen unter uns, das ist ein hartes Wort dann. Aber ich glaube, es geht schlicht und einfach darum, dass wir das tun, was wir können. Mit dem, was wir sind und was wir haben. Auf unsere Art und Weise. Ja? Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich zum Glauben kam in meiner ersten Gemeinde. Da gab es eine Familie, da waren auch Kinder im Jugendkreis. Die hat einfach sonntags, mittags oft ihre Tür aufgemacht. Ihr Haus, ihr Garten oder auch im Winter so einfach ihre Tür aufgemacht. Und dann kam der Jugendkreis sonntagmittags. Bis zu 25, 30 junge Leute. Die hatten Hunger, die wollten was trinken. Oh ja, so sonntagmittags könnten wir so manchmal ein bisschen entspannen, gell? Leise sein und so. Das war nicht ruhig bei uns. Und so, aber die waren so offen und so herzlich, da waren wir willkommen. Und für mich, ich war frisch zum Glauben gekommen, war das toll. Ich bin oft dann mit dem Fahrrad zum Zivildienst gefahren und bin bei denen vorbei geswitcht. Ganz kurz reingeschaut, irgendwann Kaffee getrunken, irgendwas, nur kurz geredet und dann weiter. Und die Verbundenheit mit denen ist gewachsen. Das Vertrauen in diese Familie ist gewachsen. Ich habe die immer mal was gefragt, wenn ich Lebens- oder Glaubensfragen hatte, habe ich die gefragt. Hey, wie war das, als ihr euch kennengelernt habt, so als Ehepaar? Gell? Ich war so 19, dachte auch, hey, es gab auch ein paar Mädels, die fand ich interessant. Ja, wie ist das mit dem Glauben und der einen Frau? Gell? Und die habe ich gefragt und die haben erzählt. Und die haben mich mit in den Urlaub genommen. Und dann hatten wir einfach eine intensive Zeit und das tat mir so gut auf meinem Weg am Anfang mit Jesus, einfach dabei zu sein. Das verstehe ich unter Wuchern. Nichts Hochtrabendes, Fremdes, mir Fremdes, sondern einfach das, was ich habe und das, was ich kann, geben. Und so kommt Jesus auch immer mehr bei dem an, was er für uns möchte. Nämlich, dass wir großzügig sind. Großzügig in allem. Es heißt ja mal, seid heilig, wie Gott heilig ist. Ich denke, es ist theologisch korrekt auch zu sagen, seid großzügig, wie Gott großzügig ist. Seid großzügig, wie Gott großzügig ist. Bei uns Menschen heißt es oft, wie du mir, so ich dir. Und das meistens im Negativen auch noch. Manchmal legt man noch eins drauf. Großzügig, wie wir sind. Aber bei uns Christen darf es heißen, wie Gott mir, so ich dir. Und ich bin sicher, dass jeder von uns schon mal irgendwie erfahren hat, was für eine Wohltat Großzügigkeit ist oder sein kann. Ich weiß von dem ehemaligen Studenten in den USA, da war der Campus und da musste man sich irgendwie so einen Wohncontainer kaufen. Kannst du mir gar nicht so richtig vorstellen. $2,000. So. Und wenn man so anfängt zu studieren, hat man halt keine $2,000. Aber in seiner Gemeinde, wo er hingegangen ist, war ein wohlhabender Mann, der zu ihm gekommen hat, gesagt, ich weiß, wie es bei euch ist. Hier hast du $2,000, kauf dir so ein Ding und leb da und mach dir darum keine Sorgen. Aber gib's zurück. Aber nicht mir, sondern einem anderen Studenten, der es dann braucht, wenn du es hast. Und ich habe das wo gelesen und der ist schon älter jetzt, der Student und so, und der sagt, seit Jahrzehnten stellt er sich vor, gehen diese 2000 Dollar von Student zu Student zu Student, was sie überhaupt nicht haben, und es geht einfach weiter. Wie cool. Wie schön ist das? Also wenn du anfängst zu studieren, du hast nichts, du denkst, du musst ja irgendwo leben, irgendwo wohnen, dann kommt jemand und sagt, hey, ich habe es geschenkt bekommen, hier bitte, und schenk es weiter. Wie cool ist das, wie das Kreise zieht. Ja? Und ich weiß noch, als unser Bursche geboren wurde, hey, da musst du dir alles Mögliche kaufen. Bett, Klamotten, Wickelzeug, was weiß ich alles. Hey. Ich habe gedacht, was denn noch? Ja. Und dann ist das alles so teuer halt. Egal, auf jeden Fall haben Leute aus meiner Gemeinde auch mitgedacht. Die haben das gesehen und die wussten, hey, der Moritz, der fährt gern Fahrrad. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, es gibt so diese schönen Fahrradanhänger, da kann man Fahrradtouren machen. Und irgendwann kommt einer zu mir und sagt, hey, wir haben ein bisschen geerbt. Ich will einfach von dem, was wir geschenkt haben, was weitergeben. Kann ich machen, was du willst damit? Und das war eine beträchtliche, also für mich, für uns, eine kräftige Summe. Und davon habe ich mir diesen Fahrradanhänger gekauft. Und ich habe mit dem viele Touren gemacht, mit dem Levin. Er hat sich gefreut, ich habe mich gefreut, noch immer. Und das ist toll. Das war eine Wohltat einfach. So, also ich meine, so ein Anhänger, der kostet, also wir haben so ein Sportgerät, da kostet er rund 700, 800 Euro. Einfach mal so, zack. Und wir haben echt eine gute Summe gespendet bekommen, einfach so. Das war eine Wohltat, das tat mir gut. Und es hat aber auch meinen Blick geschärft. Hey, wo sind vielleicht eigentlich Leute, um einfach so, hey, wenn wir Überfluss haben, zack, nimm einfach und lass es dir gut gehen. Auf irgendeine Weise. Großzügigkeit tut uns gut. Gottes Großzügigkeit tut uns gut. Und jede Großzügigkeit in jeder Form tut uns Menschen gut. Und manchmal kann es nicht nur gut tun, sondern auch eine ganz schöne Erleichterung sein. Wenn wir also über die Macht unseres Reichtums nachdenken, über die Macht unserer Gaben, die Fähigkeiten, auch unsere Charaktereigenschaften, dann sollten wir klar vor Augen haben, irgendwie, zu welcher Person uns Gott formen möchte. Und das sind eigentlich die drei Stichworte, die ich euch mitgeben will. Gott möchte, dass wir klug werden. Er möchte, dass wir quasi Unternehmer werden mit dem, was wir haben, dass wir wuchern. Und er möchte, dass wir in jeder Hinsicht großzügige Menschen werden, weil er großzügig ist. Und ich stelle mir so vor, ich möchte eigentlich auch so die Richtung werden wie die Familie, zu der ich gestoßen bin, da, als ich zum Glauben kam. Weil ich dachte, hey, kann es was Besseres geben, was Schöneres, was Sinnvolleres, Erfüllenderes, als wenn Leute, Menschen, junge Menschen einen Ort finden, wo sie ihren Glauben leben, im Glauben gestärkt werden, ja, wo Dinge sich entwickeln, die bleiben und die ihre Kreise ziehen. Das ist doch viel mehr wert, also denke ich mir jetzt, als wenn ich halt 3-4 Stunden Sonntagmittags noch mehr Ruhe habe. Und deswegen lasst uns eben nach dieser Klugheit im Sinne Jesu streben, dass wir in der Freiheit haben können, als hätten wir nicht. Lasst uns wuchern mit unserem Reichtum, mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, mit unserem Charakter, dass Menschen was von Gott durch uns mitbekommen, auf dass wir großzügig werden, wie Gott großzügig ist. Gott zur Ehre und den Menschen zum Segen. Amen.